Ist um die Woche in Rechneragentur, dann starten wir die ganze Sache. Ich habe noch einen Nachtrag. Ja, bitte. Achso, nee. Ich dachte, er stellt eine Frage. Ich habe noch einen Nachtrag zu letzter Woche. Da hat mich die Kommilitonin nur aufmerksam gemacht, da war ein Kopierfehler drauf. Ne? Ich glaube, da stand 2x1 FF, 1 und 3x F. Also das war natürlich falsch. Also das war ein Kopierfehler und das bezieht sich auf die letzten beiden Einträge hier. Ja. Und einmal muss das die Menge Nummer 1 FFE sein und einmal das andere Mal 1 und 3 mal F. Okay, ich habe es berichtigt und ich glaube, ich muss sowieso nochmal einen neuen Satz hochladen, weil ich heute nochmal andere Folien nochmal eingebaut habe. Da lade ich dann kompletten, mache ich nochmal PDF aus dem ganzen Kapitel und lade es nochmal hoch. So, ja, dann, wie weit sind wir jetzt gekommen? Also wir sind jetzt hoffentlich im Bilde darüber, wie so Caches von der Organisation her aufgebaut sind. Und was mir auffiel, ich habe die Übungsleiter dann gesagt, dass es wahrscheinlich nicht schlecht ist, wenn sie in Übung auch nochmal das durchprobieren. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, das war vielleicht noch nicht ganz so völlig klar, wie man die Adressen immer tatsächlich dann abbildet auf die richtigen Indizes. Das muss man einfach 4, 5, 6, 7, 8 Mal machen und dann sitzt es und das sollen sie dann in Übungen auch nochmal tun. Gut, ja, dann hat man das hier, Cache-Organisation, alles gemacht. Stimmt, eins, genau. Und heute geht's los mit 142. Ja, mal gucken, habe eigentlich ein bisschen ein Programm für heute. Also heute wollen wir uns dann anschauen, wie werden jetzt dann die Dinge, die man graben, wo man nicht wirklich die Zeit dafür hatten, Aktualisierungsstrategie, welche Einträge werden aktualisiert, beziehungsweise wann erfolgt die Aktualisierung im Hauptspeicher zum Beispiel oder in übergeordneten Caches? Ne? Denn es ist ja so, dass ich dann immer eine Inkonsistenz bekomme, zumindest wenn ich schreibe. Beim Lesen, wenn ich natürlich nur Lesen darauf zugreife, dann kriege ich nie eine Inkonsistenz. Dann profitiere ich halt davon, dass es schneller geht, wenn ich die Daten aus dem Cache hole. Aber irgendwann werde ich es ja doch mal wahrscheinlich auch schreiben wollen müssen. Und dann gibt es eine Inkonsistenz mit dem Eintrag im Hauptspeicher. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und ja, und dann wird es irgendwann mal auch so sein, dass man nicht mehr genügend Platz im Cache hat und dann muss irgendwas raus. Und dann stellt sich die Frage nach der Ersetzung. Welcher Block wird denn ersetzt? Also das geht dann um die Ersetzungsstrategie. Und da werden wir uns dann im Laufe der Vorlesung, also der heutigen Vorlesung, ein paar quantitative Analysen anschauen und Aussagen dazu treffen und dann will ich zur Cache-Modellierung kommen und dann will ich noch dazu kommen, wie kann man das Ganze von der Software aus auch nutzen, also wie kann man von entsprechenden Cache-Effekten positiv profitieren und wenn es dann noch klappt, ja, und ich stehe hier unten 20.11., das heißt, das ist war letzte Woche, das war ein bisschen optimistisch, und wenn es dann noch klappt, dann habe ich noch das Problem der Cache-Kohärenz, was sich dann eben stellt, wenn man verschiedene Kerne hat und die gemeinsame Daten haben und dann gemeinsam und jeder hat seinen separaten Cache und es gibt also von diesen gemeinsamen Daten Kopien in den jeweiligen privaten Caches und wie wird da eine Konsistenz hergestellt? Ne? Wenn der eine was überschreibt, wie kriegt der andere das mit? Oder muss er vielleicht gar nicht mitkriegen? Also das wollen wir uns anschauen. Aber Stück für Stück, wir kommen jetzt erstmal zur Aktualisierungsstrategie, also das Zurückschreiben der Cache-Werte. Ne? Und also wir haben das Problem, wir kriegen irgendwann mal eine Inkonsistenz zwischen Hauptspeicher und Cache, insbesondere dann, wenn wir halt schreiben. Ne? Wann und wie wird der Hauptspeicher aktualisiert? Und da gibt es zwei grundsätzliche Strategien, die man verfährt, je nachdem, was man aktualisieren will, also wo man in der Cache-Hierarchie genau ist. Und das eine ist das Durchschreiben des Write-Through. Das heißt, jede Änderung wird sofort im übergeordneten Speicher aktualisiert. Also immer dann, wenn ich was verändere in meinem Cache, wenn ich den schreibe, bringe ich das in die nächst übergeordnete Komponente rüber. Ja. Und dann ist immer eine Konsistenz gegeben, aber ich habe natürlich eine hohe Belastung des Prozessorspeicherbusses. Die L1, L2-Caches, die arbeiten häufig nach diesem Prinzip. Das macht Sinn, weil da habe ich einen schnellen Zugriff vom L1 auf dem L2 Cache. Die sind nahe beieinander angeordnet, in der Regel auf dem gleichen Chip. Und dann kriege ich eine Konsistenz. Die andere Strategie ist das Write-Back. Das heißt, ich mache eine Aktualisierung erst bei einer Verdrängung. Wenn also der Block aus dem Cache rausfliegt, erst dann ist er ja weg, ja, und ich habe ihn verändert. Also spätestens dann muss ich die Konsistenz wiederherstellen, dann muss ich zurückschreiben. Ja. Und das kann passieren eben bei einer Verdrängung oder beispielsweise auch bei einer Ausgabeoperation. Wenn ich also etwas ausgeben will, dann will ich es auch erstmal im Speicher aktualisieren, damit es dann, wenn später auf die Platte rausgeschrieben wird, dann, dass dann auch der richtige Wert auf der Platte gesichert wird. Oder es erfolgt der Zugriff auch eines anderen Prozessors. Da muss man vielleicht auch zurückschreiben. Ne? Der will auf das Datum im Speicher zugreifen, im Hauptspeicher. Und und es geht also darum, dass mehrere Kerne oder mehrere Prozessoren sich gemeinsam Daten teilen. Gut, ja, damit ich nicht unnötig zurückschreibe, gibt es nochmal zusätzliche Informationen für so einen Cache-Block-Eintrag. Und das ist ein sogenanntes Modifikationsbit, auch Dirty Bit genannt. Das heißt, wenn die ganze Zeit nichts verändert wurde, dann schreibe ich auch nichts zurück. Weil dann habe ich nur einen unnötigen Zugriff, der mir Zeit kostet. Aber es war die ganze Zeit immer Konsistenz gegeben. Ja. Und die Caches der letzten Hierarchiestufe, die arbeiten zumeist nach diesem Prinzip. Das heißt, da macht es also der Level 3 Cache zum Beispiel, wenn ich zum Hauptspeicher gehe, dann macht es Sinn. Hier, beziehungsweise dann würde es wenig Sinn machen, formuliere ich es mal andersrum, immer Write-Through zu machen, weil dann hätte ich ja immer den langsamen Zugriff auf den Speicher bei jeder Schreiboperation. Ja. Da würde ich ja die Idee des Caches irgendwie konterkarieren. Ne? Das würde ja, ich will ja gerade immer den Zugriff auf den Hauptspeicher vermeiden, weil er langsam ist. Und wenn ich bei jedem Schreiben immer dann gleich auf dem Hauptspeicher zugreife und die Aktualisierung mache, dann ja, habe ich da an der Stelle den Sinn des Caches ein bisschen verloren. Beim Lesen profitiere ich natürlich immer noch davon. Ja. Okay. Gut. Ja, das wird dann noch kombiniert mit dem Write Allocate und Write Non-Allocate oder No-Write Allocate. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, nur noch mal so viel. Als Lektüre empfehle ich Ihnen, müsste alles im Studon drin sein, die Seiten 11 bis 12 an dem Anhang C. Nur so viel an der Tafel, was Write Allocate macht und Write Non-Allocate. Das ist die Frage, also die Intel-Prozessoren haben eine Zeit lang das Write Non-Allocate tatsächlich verfahren. Ich deute das jetzt mal hier nur kurz an. Also beispielsweise, ich hätte hier den Level 2 Cache und hier den Level 1 Cache. Geht genauso gut auch mit einer anderen Hierarchie. Ne? Und jetzt kommt ein Write Miss. Also es bezieht sich alles auf Write Misses. Die Frage Allocate, Write Allocate, darum geht es doch thematisch. Write Allocate. Write, non-allocate. Also schreiben und dann eben nicht oder doch allozieren. Also das heißt, die in dem untergeordneten Cache, oh Gott, ja, in dem untergeordneten Cache dann die eine Änderung vornehmen oder nicht. So, beispielsweise, wir hätten jetzt hier einen Eintrag. Wir hätten einen Write-Miss auf diesem Block. Block. Write-Miss. Und wir möchten jetzt ein bestimmtes Byte schreiben. Na, innerhalb dieses Blocks. Das wird verändert. Der Rest bleibt gleich. Das hier, dieses Byte wird neu geschrieben. Byte wird neu geschrieben. Und jetzt, ja, was würden Sie vermuten? Ich greife natürlich auf den L1 Cache zu und kriege einen Miss, Write Miss auf L1 Cache. Da ist das Datum nicht drin. Dann schraube ich in L2-Cache, da ist es drin. Dann schreibe ich das Ganze. Und bei Write Allocate, ja, dann kommt auch eine Kopie hier rein mit der veränderten, mit dem veränderten Byte. Also bei Write Allocate. Bei Write Allocate wird Änderung und Eintrag in der darunterliegenden Cache, in der darunterliegenden Cache-Ebene vollzogen. Ja, wahrscheinlich würden Sie sagen, na klar, ne? Es ist doch offensichtlich, dass man das so macht. Und aber tatsächlich bei Write Non-Allocate macht man es nicht so. Also ich unterstreiche nochmal das Non. Das heißt, kein Eintrag. In der darunterliegenden Cache-Ebene. Tja, klingt erstmal komisch. Also um es nochmal anzudeuten, das heißt, der verändert das Ganze natürlich schon im überliegenden, der überliegenden Cache. Hier, ach, ich nehme mal meinen Block. Hier. Ein Block. Und der verändert es hier. Aber es erfolgt keine Übernahme. Streiche ich durch, ne? Also es erfolgt keine Übernahme. Und was ist Sinn und Zweck von diesem Ganzen? Vermeidet damit Verdrängung eines Blocks im darunterliegenden Cache. Also in dem Beispiel jetzt an der L1-Cache. Ja, es macht dann Sinn, wenn ich auf diesen Block kaum lesen, also auf diesen modifizierten Block kaum lesen zugreife. Nochmal das Verübungszeichen ist hier nicht ganz treffend. Kaum lesende Zugriffe auf modifizierten Block. Dann sinnvoll. So, Intel hat es wohl festgestellt und hatte ja zeitlang diese Write-Non-Allocate-Strategie. Jetzt, ob sie es jetzt immer noch verfahren, das weiß ich nicht genau, muss ich mal Johannes fragen. Der hat immer einen guten Überblick. Okay, also jetzt erstmal allein so zur Begriffsklärung Write-Allocate. Oder Write Non-Allocate oder manchmal wird es auch bezeichnet als No-Write-Allocate. Also klar, bezieht sich jetzt darauf, man muss nochmal zusammenfassen, wird die Veränderung sozusagen beim Miss in der Cache-Stufe, wo der Fehlzugriff auftritt, vollzogen oder nicht? Das ist der Unterschied. Okay, ja, wenn wir dann machen wir das Licht wieder aus. Ich hoffe, Sie haben schon alle mitgeschrieben. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. der Ersetzungsstrategie. Ja, welcher Block muss denn jetzt rausfliegen? Also wir haben natürlich einen Fehlzugriff und wir müssen Daten aus dem Hauptspeicher nachladen und der Prozessor muss angehalten werden. Da gibt es auch noch nicht blockierende Caches. Bei nicht blockierenden Caches ist es so, dass die dann weitermachen. Die versuchen die nächste Instruktion noch auszuführen. Ein blockierender Cache, wenn ein Fehlzugriff auftaucht, dann wird der Prozessor tatsächlich angehalten. Es gibt aber auch die Variante, dass man versucht, weitere folgende Instruktionen auszuführen und dort ja, sein Glück zu probieren, ob ich dort im Cache einen Zugriff finde. Okay, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen mit nicht blockierenden und blockierenden. Wir schauen uns jetzt an, welche Ersetzungsstrategien gibt es, weil das taucht, egal ob blockierend oder nicht blockierend, das Problem muss gelöst werden. Ja, bei direkt abbildenden Caches ist es einfach. Warum? Genau, ich habe ausgemalte Möglichkeit. Der Block, der reinkommt, der muss genau beim Direktabbildenden an eine bestimmte Stelle. Und wenn da schon einer ist, dann fliegt der halt raus. Weil ich habe gar keine Auswahlmöglichkeit, ich kann ihn gar nicht woanders hinsetzen. Ja. Daher ist das Problem der Ersetzung bei den Direktabbildenden Caches trivial. Ich hoffe, ich kriege es noch irgendwann. Bis Ostern bin ich wieder gesund, spätestens. Also bei assoziativen Caches ist es anders. Da habe ich eine Wahl. Da gibt es also verschiedene Strategien. Das Least Recently Used, das heißt also zeitlich. Ne? Dessen Zugriff zeitlich gesehen am meisten zurückliegt, am weitesten zurückliegt, der fliegt raus. Das heißt also, Sie sehen, ich muss dann für die einzelnen Blöcke hier, ne, muss ich im Cache auch nochmal zusätzliche Verwaltungsinformationen Bits zu vorsehen, um sozusagen Kontrolle zu halten. Wann habe ich denn das letzte Mal darauf zugegriffen? Ja, könnte man zum Beispiel mit Zählern machen. Ja, das heißt also, wenn ich darauf zugreife, setze ich den Zähler auf 0 und bei allen anderen wird es jedemals automatisch immer um 1 erhöht. Ne? Ist natürlich aufwendig. Oder man macht es umgekehrt. Man setzt die alle auf den höchsten Wert und zählt dann, wenn ich einen Zugriff habe, runter und dann suche ich den Eintrag, der den höchsten Wert hier hat. Oder ich fahre die Strategie Least Frequently Used, ersetzen der am wenigsten benutzten Zeile. Das heißt also, ich mache eine Häufigkeit. Ich schaue nicht nach, wann, zu welchem Zeitpunkt hat der letzte Zugriff stattgefunden, sondern ist mir egal, ob das schon länger zurückliegt. Wenn das länger zurückliegt und ich habe auf den häufig zugegriffen, dann schmeiße ich ihn nicht raus. Ich schmeiße den Block raus, auf dem ich von der Anzahl her am wenigsten zugegriffen habe. Oder eine Strategie, die lässt sich hardwaremäßig recht einfach realisieren, first in, first out, ersetzen der am längsten im Cache enthaltenen Zeile, ist durch so einen Ringpuffer realisierbar, ne, dass ich dann halt einfach immer ein Zeiger da irgendwo laufen im Ring und der sagt mir dann halt immer, was ist denn jetzt als erstes reingekommen. Oder eben, ich nutze zufällig Pseudo-Random. Das hat auch einen geringen Hardwareaufwand, gute Ergebnisse, nur geringfügig schlechter als obige Verfahren. Wenn man wenn bei Gleichverteilung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht benötigter Block verdrängt, wenn man eine Gleichverteilung da annehmen kann. Ne? Ja, dann schauen wir uns einmal Ergebnisse an. Also erste empirische Untersuchungen aus dem Hennessy-Patterson Computer Architecture Quantitative Approach. Sie sehen, das sind schon ein bisschen ältere Untersuchungen anhand der Größen. Also was hat man hier gemacht? Man hat also verschiedene Cache-Größen erstmal hergenommen. 16 Kilobyte, 64 Kilobyte, 256 Kilobyte. Und es gibt einen verschiedenen Assoziativitätsgrad, also entweder zweifach, vierfach oder achtfach. Das heißt also, die Mengen haben genau zwei Blöcke, vier Blöcke oder acht Blöcke. Ne? Okay, ja, und dann hat man die verschiedenen Strategien hier da ausprobiert. Wie hat man das gemacht? Dazu wurden die SPEC 2000 Benchmark Suite, Also SPEC, das ist so ein Standardisierungsgremium, da sitzen viele aus der Industrie mit dabei und die treffen sich immer so alle vier, fünf Jahre, glaube ich, und legen da eine neue SPEC-Suite fest. Ja. Und das heißt, also da gibt es bestimmte Programme, die müssen möglichst repräsentativ sein. Zum Beispiel ist da dabei, gibt es dann eine Benchmark-Suite speziell für Integer-Operationen, also wo die Programme eher dadurch gekennzeichnet sind, dass Integer-Operationen stattfinden. Dazu gehört zum Beispiel der GNU-C-Compiler. Der ist in dieser Sammlung von Programmen, die zum Messen hergenommen werden, also eine Benchmark-Suite enthalten. Dann ist das MCF, das ist, glaube ich, irgendwie so eine Simulation. Perl und Gap und sagt mir jetzt nichts, aber müsst jetzt nachgucken, GZIP, also ein Komprimierungsprogramm. Ja. Und dann gibt es dann auch welche für Fließkomma. Da gibt's, ja, sind die Namen da hier genannt. Earthquake, ist klar, was es ist. Ne? Das wird eine Erdbebensimulation irgendwie machen, Erdbebenvorhersage. Lukas, wem weiß jetzt nicht mehr genau, ist jetzt auch nicht mehr so, ist jetzt alles so relevant, was die genau machen. Auf jeden Fall, die Programme haben sie hergenommen. Hier 5 Stück und hier 5 Stück. Und ja, und damit haben sie dann eine Untersuchung gemacht für die DEC-Alpha-Architektur. Also das war der erste RISC-Prozessor, der über 500 MHz schaffte. Also schon ein bisschen länger her. Hat eine Block-Size von 64 Byte. Okay, und dann wurde geguckt, ja, was ist denn jetzt, welche Missraten werden da erreicht oder bei den drei verschiedenen Strategien. Okay, und das sind also bezogen auf 1000 Instruktionen. Das heißt, auf 1000 Instruktionen war bei einer Größe von 16 Kilobyte, bei Least Recently Used gab es 114,1 Fehlzugriffe. Okay, und was man sieht ist, das habe ich jetzt hier mal rot umrandet, die hauptsächlichen Aussagen, der Unterschied zwischen LRU und Random, ja, der ist also bei den großen 92.1, 92.1, 92.1, 92.1, 92.1, 92.1 praktisch nicht existent, ne? Zumindest bei dieser Untersuchung. Und FIFO hat zumindest bei den kleineren Cache-Größen war immer noch ein bisschen besser als Random. Ja, schlechter als LRU, aber besser als Random. Okay, ganz interessantes Ergebnis. Müssen wir mal gucken. Eine neuere Untersuchung auf größere Cache-Kapazitäten anzuschauen. In der Praxis wird in der Regel so eine Art Pseudo-LRU verwendet. LRU ist natürlich aufwendig, ja, also wegen diesen Zählern, die man da mitführen muss. Und die nutzen da so eine Simulation oder Emulation von LRU, also zumeist. Heutige Caches haben alle so eine LRU-Strategie, so eine ähnliche. Gut, um diese Fehlzugriffe und ein bisschen Aussagen treffen zu können, wie schmerzhaft sind die, wie wirken die sich denn aus, macht Sinn, in so einem ersten Bewertungsmodell, was eben Hennessy und Patterson da vorgenommen haben, eine Klassifikation von den Fehlzugriffen zu machen. Und dann kommen wir zu den berühmten drei Cs, Compulsory, Conflict und Capacity. Erstmal zu Compulsory. Das ist der erste Zugriff auf einen Block, der trifft nicht den Cache. Ja, alles klar, wenn ein Programm neu gestartet wird, Prozesswechsel erfolgt oder sowas, ne, oder der Rechner neu gestartet wird, dann ist der Cache in der Regel leer. Und der erste Zugriff auf dem Speicher wird natürlich dann einen Fehlzugriff auf den Cache auslösen, weil da ist ja noch nichts drin. Das ist dieses Compulsory, auch Kaltstart-Miss oder First Reference-Miss genannt. Ja, den gibt es bei jedem Cache, egal wie groß er ist. Okay, die nächsten beiden Dinge sind vielleicht ein bisschen auf den ersten Blick nicht ganz so einsichtig. Capacity, das heißt Kapazität. Der Cache hat nicht genügend Platz, um alle Blöcke der aktuell zu bearbeitenden Befehlsfolge zu enthalten. Na? Also das ist dann der Kapazitätsmiss und es muss also irgendwie am Block, vielleicht müsste er später wieder zurückgeladen werden, muss entfernt werden. Und er ist in assoziativen Caches in vollassoziativen Caches die einzige Quelle von Fehlzugriffen. Kapazität, ne? Denkt man sich, warum das denn? Weil ein Konflikt kann es eigentlich nicht geben bei Vollassoziativen, weil jeder Platz ist ja verfügbar. Jeder Platz ist ja verfügbar beim Vollassoziativen. Ja, und solange es noch freie Plätze gibt, finde ich einen. Aber erst dann, wenn alle freien Plätze besetzt sind, dann habe ich ein Kapazitätsproblem. Und dann muss irgendeiner raus. Also von der Logik her betrachtet, gibt es nur den Kapazitätsmiss neben den Compulsory in vollassoziativen Caches. Und Konflikt wäre in dem Sinne ein bisschen das Gegenstück. In nicht vollassoziativen Caches werden Blöcke aufgrund von Adresskonflikten überschrieben und gegebenenfalls später wieder zurückgeladen. Und das sind die Kollisions- oder Inferenzmisses. Und die treten in direkt abbildenden Caches auf. Bei direkt abbildenden Caches sieht man sehr gut, dass das was anderes ist wie Capacity, wie Kapazitätsmiss. Denn es könnte ja sein, beim direkt abbildenden Cache, dass zwei Blöcke, einer ist schon im Cache, ein anderer Hauptspeicherblock, wird genau auf diesen Block abgebildet im Cache. Aber es gäbe andere freie Stellen wären noch da. Es gäbe eventuell noch andere freie Stellen, aber die können nicht benutzt werden, weil beim direkt abbildenden Cache eben genau nur eine Blockstelle frei ist, ne, für den vorgesehen ist. Und wenn sie nicht frei ist, gibt es immer einen Konflikt. Obwohl es noch andere geben könnte, die frei sind. Von daher ist es was anderes wie Kapazität. Ja, das heißt also, die Kapazität muss noch nicht ausgeschöpft sein, trotzdem kann es einen Konflikt geben. Deswegen unterscheidet man es da hier. Okay. Ja, das ist jetzt mal eine längere, das ist dann auch eine Untersuchung über diese Benchmark-Suites, die da gemacht wurden. Ja. Und da wurde dann mal festgestellt, für verschiedene Cache-Größen, mit Simulatoren zum Beispiel, kann man das dann schön machen. Ne. Da definiert man sich dann im Simulator seinen eigenen Cache mit einer bestimmten Größe und mit einer bestimmten Strategie. Einfach, zweifach, vierfach, achtfach und so weiter. Und dann haben die bestimmt erst einmal, was ist die gesamte Fehlrate, ja, für direkt abbildenden Cache der Größe 4 Kilobyte, einfach. Einfach assoziativ ist direkt abbildend. Dann zweifach, vierfach, achtfach und ja, dann 8 Kilobyte, 16 Kilobyte, 32 Kilobyte bis auf 512 Kilobyte. Dann wurde die gesamte Fehlrate hier notiert. Und dann wurde mal untersucht, wie verteilt sich das auf diese drei klassifizierten Arten von Fehlzugriffen, also den Compulsory, den Kapazitätsfehlzugriff oder den Konfliktfehlzugriff. Ja, was natürlich offensichtlich ist und auffällt, die gesamte Fehlrate sollte abnehmen, je größer der Cache ist. Ne? Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und was auch auffällt, Compulsory, also diese initiale Cache-Miss, ist eigentlich verschwindend gering. Das ist maximal bis 1%. Also der Löwenanteil fällt auf Kapazität und Konflikt. Und da ist es natürlich auch so, dass die direkt abbildenden, die sollten häufiger einen Konflikt aufweisen, ja, als die Vollassoziativen. Mal bei den Vollassoziativen habe ich ja eine Auswahlmöglichkeit. Dann könnte ich aber noch woanders hingehen. Und deswegen nimmt die Kapazität, nimmt die Prozentangabe hier bei den Konfliktmisses immer von oben nach unten ab. Also erstmal ist sie hoch, ne, weil hier habe ich jetzt habe ich zwar eine neue Cache-Größe, aber erstmal direkt abbildend. Interessanterweise, ne, also manche Dinge sind auf den ersten Blick auch für mich so ganz so erklären, warum es jetzt beim größeren Cache hier eine größere Konfliktrate gibt, als wie jetzt beim kleineren Cache. Und ich sollte dann, nimmt sie dann auch ab, 17%, 11%, hier, gut, hier haben wir wieder 23%, hier 8%, 6%. Hier, dass die 500, Größe 512, die ist, ja gut, da nimmt die Prozentzahl zu, aber insgesamt, okay, Die Verhältnisse, insgesamt die absolute Zahl nimmt natürlich ab, aber die Verhältnisse ändern sich je nachdem, welche Adressen dann da halt zugegriffen werden. Okay, ja. Hier zum Beispiel interessant, ne, bei 128 Kilobyte, schon bei zweifach, vierfach, achtfach, gibt es eigentlich nur noch Kapazitätsmisses. Zu 100%. Die gesamte Fehlzugriffrate hier von 0, also von 1%, geht fast komplett auf Kapazitätsmisses zurück. Gut, mit den Zahlen wollen wir jetzt mal ein bisschen arbeiten und mal ein paar genauere Untersuchungen da vornehmen, beziehungsweise in dem Buch haben sie es gemacht. Das ist das Ganze hier nochmal grafisch dargestellt, also die ganzen Zahlenkolonnen hier jetzt grafisch dargestellt für die verschiedenen Größen. Hier sogar nochmal erweitert dann auf einen Megabyte großen Cache. Und ja, also jetzt positiv hier aufgetragen, also nicht die Fehlrate, sondern die Trefferquote, die nimmt natürlich zu, je größer der Cache. Das sollte man auch so erwarten. Und interessant ist auch noch was anderes. Sie sehen, dass auch die Unterschiede zwischen zweifach, vierfach, achtfach und so weiter, die werden immer geringer. Hier ist es kaum noch festzustellen. Und bei einem Megabyte großen, hängt natürlich jetzt vom Problem ab, sind sie sogar die Direktabbildende genauso gut wie die anderen. Also man muss bloß einen groß genugen Cache haben und dann kann man sogar das Direktabbildende, das einfache Verfahren, auch nutzen. Ja. Nachher werde ich mich dann gleich widersprechen zu dem, was ich jetzt gesagt habe. Wir werden dann sehen, dass die Level 3 Caches, ich habe noch nicht so genau herausgefunden, warum, tatsächlich 16-fach Assoziativitätsgrad haben. Ich will jetzt gleich sagen, dass das in einer anderen Kurve, dass je größer der Assoziativitätsgrad ist, mir fast so gut sind wie mit dem vollassoziativen Cache. Und der vollassoziative Cache wäre natürlich sehr, sehr schmerzhaft, weil ich dann für jeden Eintrag einen Komparator brauche. Okay.
Eine Frage.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, dass es zwischen 4 und 32K die Assoziativität die meiste Rolle spielt. Weil bei den niedrigen, also bei 1K, macht es ja auch keinen Unterschied, ob er jetzt 8, 16 oder 32-fach assoziativ ist. Also bei ganz.
Ja, da ist der, Unterschied größer als zu Recht da.
Gibt es da für einen Grund oder?
Schwer zu sagen, ne? Hat sich anhand von diesen Benchmarks ergeben, ich kann jetzt keine Antwort drauf geben. Direkt, aber ich würde mal sagen, das ist aus welchen Gründen auch immer. Also hier ist, naja, du sagst bei 8 ist es, wo ist auch noch der Unterschied? Ja, da ist der Unterschied wieder größer, ne? Bei 16K als wie bei 8K zwischen den Assoziativitätsgraden. Sagen wir statistische Schwankungen oder sowas. Ne? Da müssten wir wirklich dann mal genauer reingucken, welche Zugriffsmuster da verwendet wurden und sich das von der mathematischen Abbildungsfunktion dann noch anschauen. Ja. Aber ich kann jetzt keine befriedigende Antwort drauf geben, muss ich sagen. Gut, ja, jetzt haben wir mal das hier nochmal grafisch dargestellt und das zeigt eben auch, also das ist jetzt nochmal eine grafische Darstellung von dem Ganzen hier, über die Größen jetzt nochmal aufgeteilt auf die einzelnen Varianten. Und ja, man sieht das Blaue hier, das ist also einfach assoziativ, ne? Also mit anderen Worten direkt abbildend. Also die Menge besteht genau nur aus einem Block, von daher habe ich keine Auswahl. Das Grüne hier ist voll assoziativ und da gibt es eben nur diese Kapazitätsmisses. Ne? Und auf diese, also erstmal macht man den Cache natürlich voll, alle freien Plätze werden belegt. Und wenn die dann alle voll sind, nach einer bestimmten Zeit, nachdem das Programm lief, lässt sich es einfach nicht mehr vermeiden, dass ich eben auch noch Konflikte bekomme. Ne? Und jetzt sieht man aber, je größer der Cache ist, umso mehr nivelliert es da hinten. Also ich habe zweifach, vierfach, achtfach, ist kaum noch festzustellen. Und das war auch der Grund, weshalb lange Zeit zweifach assoziative Caches, gar nicht so schlecht waren, hat man viele, haben häufig zweifach assoziativ genommen oder vierfach assoziativ. Wir schauen jetzt nachher mal rein, was dann mein Rechner hat mit so einem kleinen Programm. Und das können Sie dann selber für Ihren Rechner auch mal ausprobieren. Und ja, mit anderen Worten, man spart sich das dann, man spart sich Komparatoren. Ne? Man spart sich Komparatoren, je höher der Assoziativitätsgrad ist, umso mehr Komparatoren brauche ich. Die kosten Fläche, auch ein bisschen Zeit, aber vor allen Dingen halt auch Fläche, wobei auf der anderen Seite kann man sagen, na, Fläche, mein Gott, Fläche, ja, es kostet Fläche, stimmt. Aber die Technologen haben es ja geschafft, die Chips immer wieder kleiner zu machen, also die Transistoren immer kleiner zu machen. Ne? Ist Fläche vielleicht gar nicht so ausschlaggebend. Aber tatsächlich, also bei den Level 3 Caches gibt es 16-fach Assoziativität, was eigentlich nach dem Bildchen hier, und die Caches sind viel größer geworden, gar nicht notwendig wäre. Jetzt geht man aber wieder tatsächlich zurück auf geringere Assoziativitätsgrade. Und wissen Sie, was der Grund ist? Nicht der Platz, ne? Die Energie. Das kostet so viel Energie. Und Energie ist eigentlich, das werden wir dann ab nächste Woche, also nächste Woche kommen wir auf jeden Fall zum Kapitel 2, da würde ich dann nochmal begründen, warum wir Multicore haben, Energie und heterogene Architekturen und GPUs bekommen haben und. Das ist, davon bin ich überzeugt, der Hauptantrieb in der Rechnerarchitektur, in der Prozessorarchitektur in den letzten Jahren gewesen, Energie zu sparen. Es gibt zwar Umfrage, ne, da wurden Leute gefragt, ja, was haben sie denn am liebsten, Energie ansparen oder Leistung? Natürlich war Leistung auf Platz 1, das war klar. Ja. Aber mehr Leistung kriege ich nicht umsonst. Ich kriege die Leistung, die mehr Leistung kann ich nur dadurch erzielen, dass ich gleichzeitig auch irgendwie Energie einspare. Das heißt, letztendlich steckt da der Energiefaktor wieder dahinter. Okay, ja genau, das ist noch interessant, ist auch noch Folgendes, ne, zum Beispiel, also das ist ein Cache mit Größe 4 Kilobyte, ja, und was will ich jetzt damit sagen, ist im Prinzip genau so gut wie, das ist die 2 zu 1 Regel, die jetzt dann gleich kommt, das heißt, ich könnte einen ein direkt abbildender Cache genau, ja, hier der zweite, ja, genau, das ist jetzt, das blaue ist direkt abbildend, ja, ein direkt abbildender Cache der doppelten Größe hier, ne, ist ungefähr genauso gut wie ein zweifach assoziativer Cache der halben Größe. Die treffen sich hier von der Missrate. Jetzt könnte man sich überlegen, legen vielleicht lieber doppelt so groß aus. Das, okay, das kostet man zwar mehr Platz, aber dafür wird es wieder einfacher von der Verwaltung her. Oder ich sage, na gut, ich spare lieber Platz, mache einen zweifach, nur einen halb so großen Cache und führe dafür eine zweifach Assoziativität ein. Wobei diese Werte, okay. Genau, jetzt machen wir mal, schauen wir mal so Daumenregeln an. Daumenregeln zur Erhöhung der Assoziativität. Ein 8-Wege-Menge assoziativer Cache ist aus praktischer Sicht hinsichtlich der Missrate so effektiv wie ein vollassoziativer. Okay, na, das war jetzt da hinten das Achtfach, das Blaue. Das verschwindet voll und ganz, geht fast in der grünen Fläche mit auf. Ja. Das ist schon mal gut, aber eigentlich wäre das Beste der vollassoziative. Aber damit, den schließen wir ja aus, immer gesagt, wenn es das viel zu viel Komparatoren kostet. Aber der Achtfach-Assoziative, wie wir in dieser quantitativen Analyse sehen, der ist schon fast so gut wie ein Vollassoziativer. Und die 16-fach-Assoziativen, die in den Level-3-Caches haben, dann allemal. Ja, dass die das einen hohen Assoziativitätsgrad haben, vermute ich mal, hat irgendwie damit zu tun, dass diese Level-3-Caches alle gemeinsame Caches sind. Und die ganzen Kanne drauf zugreifen. Gut, dann gibt es noch diese 2 zu 1 Cache-Regel. Die Missrate eines Direct-Map-Cache der Größe n ist ungefähr so groß wie die Fehlrate eines Zweiweg-assoziativen Cache der Größe n halbe. Und wenn man da sich das da hier anschaut, in dem Zahlenwerk, ja, haut es auch einigermaßen so hin. Also beispielsweise, wir sagen, ein einfach, ja, ab bestimmten Zahlen, gehen wir mal da zurück, da schaut es besser aus. Da haben wir hier ein 32 Kilobit hat 0,042, ist fast so gut wie ein Zweifacher, ne? Halb so groß. Bei den größeren Werten haut es nicht mehr so ganz hin. Ne? Also mal hier 0,008, na gut, da habe ich 0,012, also das ist schon mal eine Abweichung von 50% im Wert. Absolut, sagt man, gut, 8 Promille. Ist jetzt nicht viel anders als 1,2 Promille, aber oder 1,2%. Ja, also 0,8%, 1,2%, aber das sind eigentlich schon 50%. Also so ganz haut diese Regel für die größeren Caches nicht mehr hin. Ja, bitte.
Das ist aber auch eigentlich daran nur Teste, wenn man jetzt einfach größere Datenmengen nimmt, verwendet, um eben diesen Test durchzuführen, dann müsste es am Ende auch zum Beispiel die Capacity. Fehlerzahl von den großen Caches auch wieder nach oben.
Ja, da haben Sie recht. Also je größer die Caches werden, umso größer müssten dann eigentlich auch wieder die Programme werden. Also müssen die Programme auch die Datenmengen, die sie nutzen, um diesen Cache zu fluten, auch wieder größer werden. Also mit den alten Spec-Benchmarks oder was käme man dann immer klar. Ne? Die Datenmenge wird dann eine ganz wichtige Rolle spielen. Es kann sein, dass wenn es dann groß genug ist, dass dann wieder die 2:1-Regel statistisch wieder nachweisbar wäre. Okay. Gut, ja. Ja, das ist mal das eine, aber eigentlich ist doch das sinnvolle Maß für die Performance die CPU-Zeit. Ne? Das heißt, ja gut, das ist schon schön und gut. Also erste Näherung mal die Fehlrate dazu bestimmen, die wird irgendwie sich auf die Performance auswirken. Aber wie? Ne? Wie wirkt sich die jetzt aus? Und zwar auch die CPU-Zeit, weil die ist ja letztendlich entscheidend. Unsere Programme sollen schneller werden, ne? Tun Sie das denn jetzt mit dem Cache? Jetzt haben wir erst einmal die Fehlrate bestimmt. Gut, jetzt stellen wir mal die erste Frage. Erhöht der zusätzliche Hardwareaufwand für mehr Assoziativität die Taktzykluszeit? Und da gibt es eine alte Schätzung von Hill. Der Übergang vom Einweg, also vom Direktabbildenden, zum Zweiweg-Assoziativität erhöht die Taktzykluszeit um ca. 10%. Und bei den externen und um 2% bei den internen Caches. Ja. Und so kommen wir dann später drauf, Vergleich Assoziativität. Ich mache jetzt eine Analyse, die ist auch aus dem Buch, die ist nicht von mir, die ist aus dem Buch vom Hennessy. Und somit ist es eigentlich vernachlässigbar für interne Caches. Ja. Also das heißt, das ist die Zeit, die mir der Durchgang durch den Komparator kostet. Ich greife also im einen Zyklus auf dem Speicher zu, also auf dem Cache. Jetzt kommt aber dieser Komparator noch dazu, weil ich muss ja dieses Tech da vergleichen. Ne? Inwieweit gibt es nochmal zusätzliche Laufzeit? Und man sieht im Vergleich zum eigentlichen Zugriff auf dem SRAM-Speicher, ist es bei den internen Caches eigentlich vernachlässigbar. Okay, naja, das wollen wir jetzt mal alles mit berücksichtigen. Jetzt kommen wir zum Kapitel 1 hier. Also wir waren schon beim Kapitel 1.4.3, ja. Leistungsbetrachtungen jetzt allerdings mit analytischen Methoden. Wir wollen das Ganze jetzt mal etwas mathematisch erfassen. Mit Formeln heißt das. Ne? Und ja, was ist die mittlere Speicherzugriffszeit, TA? Ja, die ist die Zeit dafür, dass ich einen Treffer hätte im Cache. Dann ist das TH. Das ist schon mal gut. Plus eventuell die Nachladezeit. Gewichtet, also TH, die mittlere Cache-Zugriffszeit. Das ist TH, genau. Und dann TM, die Nachladezeit, multipliziert jetzt mit dieser Fehlrate. Also ich nehme diese Fehlrate jetzt als Wahrscheinlichkeit her. Ne? Das macht Sinn, ne? Dass man sagt, die Zeit, die effektive Zeit ist Treffer plus den Strafterm, den ich sozusagen zu bezahlen habe, wenn ich eben nicht im Cache fündig werde. Und diesen Strafterm gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht fündig werde. Und das ist eben die Fehlrate M. Gut, mit der Formel arbeiten wir jetzt mal ein bisschen. Und natürlich wollen wir TA optimieren. Ne? TA soll so klein wie möglich werden. Okay, tja, damit TA so klein wie möglich wird, kann ich entweder TH, M oder TM reduzieren oder alle drei. Irgendwie, ne? Leider ist es so, die Reduzierung der Eingröße, die sind also leider ein bisschen gegenläufig, diese Parameter. Die Reduzierung der Eingröße bewirkt häufig eine Verschlechterung von einer oder beider anderen Größungen. Folglich muss man also irgendeinen guten Kompromiss finden. Das wollen wir uns mal vergegenwärtigen, ein bisschen diskutieren. Was können wir denn machen, um M zu reduzieren? Welche Maßnahmen könnten wir ergreifen, um also die Fehlzugriffsrate kleiner zu machen? Ja, wir könnten die Cache-Kapazität erhöhen, haben wir ja vorhin gesehen. Ne? Je größer der Cache, umso kleiner wird absolut die Fehlrate. Das ist das, was wir offensichtlich erwarten würden. Je größer der Cache, umso kleiner die Wahrscheinlichkeit, dass wir da nicht fündig werden. Oder auch, wir könnten den Grad an Assoziativität erhöhen. Ne? Allerdings erhöht sich dadurch wieder die Zugriffszeit TH, das will ich jetzt nicht weiter erörtern, nur so viel. Diese ganzen Speicher, die sind ja immer so in Matrizen angeordnet, ne? Die einzelnen Speicherzellen. Und dann gibt es da so Leitungen, die da durchlaufen, ne? Die werden vorne weg aufgeladen und dann wird über einen Decoder, das ist jetzt eigentlich wieder mehr Technologie, wie greife ich direkt auf den Speicher zu? Und über einen bestimmten Decoder wird eine entsprechende Zeile ausgelesen, die wird also sozusagen scharf geschalten und dann wird geguckt, ob die aufgeladene Leitung hier, ja, ob so ein Spannungsabfall detektiert werden kann oder nicht. Und je größer diese Matrix ist, umso länger dauert es einfach, die Leitung aufzuladen. Also das heißt, der Zugriff auf, je größer der Speicher ist, umso größer ist auch die Zugriffszeit. Zum Teil kann man das dann wieder kompensieren, dadurch, dass man die Zelle halt wieder kleiner macht, weil man auf eine bessere Technologie geht, ne? Also auf eine kleinere Struktur. Aber erst einmal, und an diesen Speicherarchitekturen, da hat sich seit Jahrzehnten nichts geändert. Die sind so und die bleiben wahrscheinlich erstmal so, die sind alle so in einer Matrix angeordnet. Und eine Zeile wird sozusagen, wie ich gerade eben gesagt habe, scharf geschalten, die wird ausgelesen und dann wird detektiert, ob eine Bitleitung hier, ob da Spannung auf eine aufgeladene Bitleitung, ob da ein Spannungsabfall kommt oder nicht. Also je größer der Cache ist, umso größer ist die Zugriffszeit. Und und auch der Grad an Assoziativität wird die Zugriffszeit etwas erhöhen. Warum? Weil ich brauche mehr Komparatoren. Und gut, jetzt kann ich die Komparatoren natürlich alle parallel betreiben. Da kostet mir das eigentlich nur mehr Fläche, aber nicht mehr Zeit. Allerdings müssen die ganzen Ergebnisse, wenn Sie sich noch erinnern, ich will jetzt nach Folienjockey da zurückgehen, kommen die ganzen Ergebnisse dann ja immer in so ein Oder-Gatter da rein, ne, aus den einzelnen Komparatoren. Und da gilt eben auch, je höher der Assoziativitätsgrad, umso mehr Signale laufen da ein. Und je mehr Signale einlaufen, umso länger braucht dieses Gatter. Weil ich da immer irgendwelche Parallel- und Serial-Schaltungen in den Transistoren habe. Ne? Okay, also wird also die Zugriffszeit erhöhen. Naja, können wir was anderes überlegen. Wir könnten ja mal die Blockgröße erhöhen. Ne? Ja, wenn wir die Blockgröße erhöhen, dann holen wir mehr Daten rein. Das ist schon mal gut. Ne? Da können wir besser vielleicht von der örtlichen Lokalität profitieren. Aber das erhöht natürlich wieder die Nachladezeit, ne? Also bei TM größer. Also, naja, gibt es so eine spezielle Maßnahme für diese direkt abbildende Cache, die neben dem Victim Cache, den hatte ich letzte Woche schon mal erwähnt. Also zuletzt verdrängte Blöcke werden in vollassoziativen Nebencache gelagert. Und ja, ist ein kleinerer Cache, vollassoziativer Zugriff, also geht schnell. Und erneuter Zugriff schneller als bei Abspeichern im Hauptspeicher. Ne? Also für einen kleinen Cache kann ich das noch schnell machen. Und damit kann ich zumindest diese Nachladezeit etwas kompensieren. Das heißt, wenn ich was rausschmeiße, dann ist es nicht ganz so schmerzhaft, wenn ich es kurze Zeit später tatsächlich wieder brauche, weil es ist dann hoffentlich noch in diesem Victim Cache. Ja, oder ich versuche ein vorausgreifendes Laden, spekulatives Laden von Daten in Caches, sozusagen so Software-Prefetching. Das heißt, der Compiler stellt fest, der wird kurze Zeit später dieses Datum da brauchen und im Verein mit der Hardware gibt er da Hinweise, lad die Daten schon mal vorneweg rein. Das heißt, wenn ich es brauche, ist die Nachladezeit sozusagen kompensiert, ja, die Latenz. Die Latenz wird versteckt, so Latency Hiding, das ist ein beliebtes Konzept in der Informatik, in der Rechenarchitektur, dass ich einen Zugriff, der lange dauert, auf dem Speicher zeitlich überlappend zu was anderem ausführe. Und das muss ich zeitlich genügend früh starten, sodass, wenn ich diese Daten dann brauche, dann sind sie schon da. Und dann habe ich sozusagen die Nachladezeit kompensiert. Ich habe die Wartezeit einfach mit was Sinnvollem genutzt. Okay, naja, wie kann ich denn die Cache-Zugriffszeit, TH, reduzieren? Ja, ich könnte den Cache wieder kleiner machen. Ja, wenn ich ihn kleiner mache, dann erhöhe ich wieder meinen M. Ja. Also, Primär-Cache ist entscheidend für die Prozessortaktrate, der Sekundär-Cache ist entscheidend dann für die Wartezyklen. Also wenn jetzt der Sekundär-Cache, in dem ist auch schon älter, die Aussage, aber vom Prinzip her, ja, Sinn und Zweck ist immer noch gültig. Hier ist es so zu sehen, dass der Sekundär-Cache extern wäre. Dann ersetzen Sie das einfach durch einen Last-Level-Cache und fertig. Ne? Okay, TH reduzieren durch kleinen oder, also den Moment, der Speicher nach dem Last-Level-Cache. Der Last-Level-Cache ist ja immer noch auf dem Chip. Gut, wie kann ich TH reduzieren? Ja, durch einen kleineren oder zum Beispiel durch einen direkt abbildenden Cache, einfach eine Organisationsstruktur. Aber dann steigt halt wieder die Fehlerrate. Ne? Ja, wie könnte ich die Nachladezeit reduzieren? Und das ist das, was man eben macht. Man führt einen Sekundär-Cache ein. In diesem Fall wird TM selber zu einer Formel wie auf 152 gezeigt. Das ist hoffentlich noch richtig nummeriert. Genau. Das heißt, TM wird dann selber zu so einer Formel. Und dann wird es ja ein bisschen so rekursiv. Wenn ich dann noch einen Cache der dritten Ebene und so weiter mit berücksichtigen möchte. Oder eben Einführung nicht blockierender Caches, das heißt Nachladen und Zugriff bei Misses gleichzeitig möglich. Und dann kann ich mehrere ausstehende Speicherzugriffe gleichzeitig durchführen, ne? Was ich vorhin schon gesagt habe, also den nicht blockierenden Caches. Es gibt eben keine Stalls, der Prozessor wird nicht angehalten, wenn ein Zugriff auf den Cache erst einmal nicht erfolgreich ist, sondern ich probiere mein Glück mit den darauffolgenden Instruktionen. Okay, und TM bestimmt maßgeblich, natürlich, ist natürlich maßgeblich durch den Prozessorsystembus bestimmt, also auch durch die Technologie. Okay, also die drei Dinge hier bei Cache-Modellierung, das ist immer eine Frage, wie viel Zeit ich in der Prüfung habe, aber die drei Folien dort, die sollten Sie sich mal dann für die Prüfungsvorbereitung auch genauer angucken. Den Rest hier jetzt, jetzt rennen Sie ja, wenn ich gleich davon, habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie gefragt, weil ich es fast noch nie irgendwie geschafft habe, zeitlich. Aber wir machen jetzt trotzdem mal diese Untersuchung hier, ne? Weil die Vorlesung soll ja ein bisschen mehr bieten, als wir jetzt rein die Vorbereitung für die Prüfung. Okay, das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen und dann nochmal ein paar Kurven ableiten. Und zumindest, was die Prüfung angeht, muss das jetzt nicht mehr so quantitativ dann gebracht werden. Wie gesagt, da haben wir nicht mehr die Zeit. Aber zumindest von den qualitativen Aussagen, was jetzt auf den folgenden Folien kommt, ist das dann schon noch relevant. Ja, jetzt schauen wir mal, jetzt berücksichtige ich mir mal den Assoziativitätsgrad auf diese Taktrate. Ein bisschen geht es ja doch nach oben, aber auch nicht viel. Jetzt Taktzykluszeit, sagen wir jetzt bei zweifach. Assoziativität, vierfach Assoziativität, achtfach Assoziativität, also wenn man dann doch mehrere Komparatoren da braucht und man muss die vielleicht nur hierarchisch irgendwie zusammenfassen und so weiter und so fort, dann soll sich die Taktzykluszeit um Faktor 1,36, 1,44 und 1,52 erhöhen, also bei einer Verdopplung des Assoziativitätsgrades, mit anderen Worten, bei einer Verdopplung der Anzahl der Komparatoren. Oder Logarithmus Dualis dann betrachtet, brauche ich hier drei Stufen, hier zwei und hier eine. Und jede Stufe würde mir 0,08 Faktor kosten. Ja, also deswegen geht es hier von 1,36 auf 1,44 und hier wieder um 0,08 dazu auf 1,52. Also jetzt hat man so eine Annahme, die schon halbwegs plausibel ist, die Sie da getroffen haben. Gut, dann Kosten für einen Fehlzugriff. Das kann ja auch technologisch ableiten. Beim direkt abbildenden Cache seien 25 Taktzyklen angenommen. Also ich brauche wirklich 25 Taktzyklen, wenn ich auf den Speicher zugreifen muss, ne? Beim Mess. Oder auf die, einfach auf den, der nächsthöheren Stufe von mir aus. Ne? Wenn es ein Level 2 Cache wäre, dann wären es wahrscheinlich keine 25-Takt-Zyklen. Aber ist ja egal. Ne? Das heißt, wir versuchen jetzt eine Formel abzuleiten, eine Methodik, die plausibel klingt für eine analytische Bewertung. Welche Werte wir dann da einsetzen, ist dann wieder was anderes. Die sind natürlich dann bei, wenn ich es jetzt nicht auf dem Hauptspeicher beziehe, sondern auf dem Level 2 Cache, dann wären 25 Taktzyklen mit Sicherheit zu groß. Aber da setze ich dann halt eine andere Zahl ein. Die Methodik, die ich anwende, bleibt die gleiche für die Analyse. So, jetzt rechne ich mal die mittlere Zugriffszeit aus. Beispiel, ich habe einen 4 Kilobyte großen Cache, einfach assoziativ. Und da sagt uns die Folie 147, das war die Zahlenkolonne, jetzt bin ich auf 155. Beim einfach assoziativen 4 Kilobyte habe ich eine Fehlrate von 0,098. Und dann setze ich das hier ein. Ne? Also habe ich einen Hit, dann haben wir angenommen, in einem Taktzyklus können wir darauf zugreifen, dann bleibt es also bei 1. Und habe ich leider keinen Hit, und den habe ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,098, dann kostet mir das 25 Taktzyklen. Also werden die 25 Taktzyklen mit dieser Wahrscheinlichkeit für einen Fehlzugriff gewichtet. Und dann wird das Ganze addiert und dann kommen wir auf 3,44. Und genau im anderen Fall, ja, das wäre also das Extreme am anderen Ende, also bei 512 Kilobyte Größe Cache, achtfach Assoziativität, habe ich also 0,006 Fehlerrate. Dann setze ich das hier ein und komme auf 1,66. Okay, das kann ich jetzt für alle Größen da machen und dann kommt man hier auf diese Einträge hier, einfach, zweifach, vierfach, achtfach. Je nachdem muss ich hier halt eine andere Zahl ansetzen, dass es achtfach, vierfach oder zweifach ist und dann kommen wir auf die Werte hier. Okay, das sieht man immer dann, wenn es da, wo das Fett gedruckt ist, da wird das Ganze größer. Das heißt, also bei 8 Kilobyte bin ich mit einfach voll besser, mit zweifach voll besser, mit vierfach voll besser und mit achtfach wird es dann mehr. Bei 512 Kilobyte ist es bereits schon bei zweifach, wo die Taktrate etwas höher wird. Okay, also das heißt, wenn ich das alles innerhalb die Abfrage sozusagen, habe ich jetzt einen Zugriff, einen Treffer im Cache oder nicht? Wenn ich das alles in einen Takt packen will, das ist die Aussage, dann muss ich meinen Takt bei einer achtfachen Assoziativität ohne diese Komparatoren, also gegenüber einem System, das was aus welchen Gründen auch immer tatsächlich immer in einem Taktzyklus auf den Speicher zugreifen könnte, müsste ich das um 1,66 erhöhen. Etwas. Okay, bleibt also nicht ganz ohne Einfluss. Ne? Jetzt schauen wir mal drauf. Aber das heißt deswegen jetzt nicht, dass daraus müssen wir jetzt nicht ableiten, dass ein achtfach assoziativer Cache schlecht ist. Weil wir können ja vielleicht mit der 1,6-fachen Taktrate leben, wenn wir auf der anderen Seite uns dann die vielen Fehlzugriffe, wo wir direkt auf den Speicher zugreifen müssten, ersparen. Ne? Okay, schauen wir mal auf die Blockgröße. Welchen Einfluss hat die denn auf die Fehlrate? Je größer der Block, desto, sehen wir, desto mehr steigt die Fehlrate dann wieder an. Ja. Also wir sind hier 4 Kilobyte, 16 Kilobyte, 64 Kilobyte, 256 Kilobyte großer Cache und das ist die Blockgröße. Also hier da, ne? Wie groß ist die Zeile? Und da wird man natürlich annehmen, klar, je größer der Block ist, umso mehr laden wir ja auf einmal rein in den Speicher, in den Cache aus dem Speicher. Und damit haben wir uns dann sozusagen die Initialzeit einmal gespart. Ne? Wenn wir im Cache 64 Byte reinladen auf einmal, ist es besser, als wenn wir 4x16 Byte reinladen. Also würden Sie sagen, wieso denn? Die gesamte Menge, die es aus dem Speicher holt, ist doch die gleiche. 4x16 ist das gleiche wie 1x64. Stimmt. Aber im anderen Fall brauche ich viermal den Initialzugriff auf den Hauptspeicher. Und der kostet mir natürlich zusätzlich Zeit. Deswegen ist es günstiger, einmal auf einem Schwung gleich 64 Byte zu holen, als viermal 16 Byte. Ja. Und einmal 64 Byte macht ja auch Sinn, wegen, oder ein größer Block macht ja auch Sinn, weil wir ja wissen, aufgrund der örtlichen Lokalität, also der spatialen Lokalität, ne, dass man häufig immer gleich den nächsten Byte, das nächste Byte zugreift. Und deswegen sollte der Block ein bisschen größer sein. Ne. Aber wir stellen fest, wenn der Cache ein bisschen kleiner ist und ich hole mir zu viel rein, ich mache sozusagen zu viel des Guten, dann habe ich Sachen reingeholt, auf die ich gar nicht zugreife, wenn der Block zu groß ist. Wenn ich das doch hier zu groß mache, ne? Und nicht bloß die nächsten 64 Byte hole, sondern für mich aus gleich das nächste Kilobyte. Dann ist das eigentlich zu viel. Dann habe ich zu viel Dinge reingeholt. Und es ist wieder Unnützes im Cache. Und ich habe weniger Blöcke. Und weniger Blöcke heißt, ich habe wieder eine erhöhte Fehlrate für andere Adressen. Und das ist der Grund, weshalb das Ganze hier wieder nach oben geht. Also so eine Art Badewannenfunktion gibt. Allerdings, man sieht, je größer der Cache, umso weniger wird sich das wieder aus, weil ich dann wieder halt genügend Blöcke habe. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt dann allerdings die Datenmenge wieder erhöhen würde, mit denen ich dann drauf gehe, dann könnte es sein, dass das dann schon wieder spürbar wäre, dass man es eher wieder sieht, wenn das dann, dass das dann wieder nach oben geht. Okay, also wir merken uns, es gibt ja sozusagen für die Blockgröße einer Zeile ein Minimum. Wenn wir nachher sehen, ich hoffe, ich schaffe es noch, dass das auch beim Cache-Blocking, wenn ich Matrizen sozusagen blocke, dass es da auch so ein Optimum gibt. Ne? Das ist also keine stetige Funktion, von der Ableitung her gibt es auf jeden Fall, die Ableitung ist nicht stetig, so muss ich sagen. Ja. Da gibt es dann halt schon einen Sprung, beziehungsweise die Ableitung ist durchaus auch stetig. Die Ableitung ist ja praktisch immer, wenn ich einfach die Übergänge habe, ich habe keinen Sprung. Also Sprünge muss ich nicht unbedingt haben, aber es gibt auf jeden Fall, Moment, es ist nicht monoton fallend. Jetzt habe ich es, Mathematik schon länger her. Es ist keine monoton fallende Funktion. So, naja, dann schauen wir uns mal Einfluss der Blockgröße jetzt im Detail auch nochmal an und versuchen das Ganze irgendwie miteinander zu verbinden. Das ist jetzt einfach Zahlenwerk, 8,57 entspricht genau dem hier. Einfach nochmal quantitativ hier in dieser Tabelle zusammengefasst als einzelne Werte, weil ich die jetzt brauche, um nochmal was rechnen zu können. So, jetzt schauen wir uns mal an, die mittlere Zugriffszeit bedingt durch die Cache-Zahlengröße. Ja. Und wir gehen jetzt davon aus, die Zugriffszeit im Falle eines Treffers, wie vorhin eben auch, kostet uns genau einen Taktzyklus. Die Initialkosten für den Hauptspeicherzugriff seien 80 Taktzyklen und in jeweils zwei Taktzyklen, das ist jetzt die Annahme, können wir 16 Bytes einlesen. Das heißt, bei einer Blockgröße von 16, und ich habe ein Miss, dann greife ich erst einmal drauf zu, auf den Cache, stelle ich fest, oh, ist ein Miss. Da kostet man also erstmal nichts. Okay, ich will jetzt ausrechnen, was kostet die Miss-Penalty, genau. Also die Initialkosten für den Hauptspeicherzugriff, erst einmal, dass ich überhaupt auf den Speicher zugreifen kann, kosten mir 80 Taktzyklen. Und dann hole ich hier immer einen ganzen Block mit einer bestimmten Größe und den dividiere ich durch 16 Byte, weil 16 Byte kosten mir nochmal zusätzlich zwei Taktzyklen. Und das gibt dann eben diese Werte hier, 82, 84, 88, 86. Ne? Also ist die Blockgröße 16. Dann ergibt es eben 82 und bei 32 Blockgröße ergibt es dann eben 84. Okay. Und so weiter und so fort. Ne? So, okay, und jetzt kommen jetzt auf diese Werte hier da. Naja, schauen wir uns mal den ersten Fall an. Also Blockgröße 16 Byte, 4 Kilobyte großer Cache. Gut, ja, dann greifen wir da drauf zu. Das heißt, das kostet uns also erstmal einen Taktzyklus. Ja, wir hatten vorhin die Formel, TA ist gleich T-Hit plus Wahrscheinlichkeit für einen Fehlzugriff mal TH, mal TM. Na. Okay. Naja, dann setzen wir das halt mal für das Beispiel hier ein. In einem Taktzyklus greifen wir drauf zu, wenn wir einen Treffer haben. Wenn nicht, dann laden wir nach, und zwar in 82 Taktzyklen. Und die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler war 8,57. Sehen Sie das jetzt noch? Also bei 4K. Ne? Bei 4K, 16 Größe, 16 Byte Block Size, haben wir 8,547, die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler. Dann setzen wir das halt hier ein. Die 8,57%. Und wenn wir das ausrechnen, geben wir einen Taschenrechner ein, dann kommt da raus 8,072. 8,027. Ein anderes Beispiel, ja, für, und das ergibt dann eben genau die Werte hier. So, ups.
Jo. Steigt TH nicht, je größer die Block Size ist, weil ich mehr Hardware brauche, um diese 32 Byte oder 8 Byte für ein Register rauszudekodieren?
Das TH müsste nicht steigen, das TM höchstens. Das TH hätten wir sozusagen bei den Komparatoren von der Blockgröße dürfte es nicht abhängen, sondern eher vom Assoziativitätsgrad.
Wenn ich einen Hit habe,
ja.
Dann ich lade ja nur 8 Byte, sagen wir, raus, weil ich in ein Register lade. Dann
ja.
Diese 8 Byte innerhalb des Blocks extrahieren.
Ja, ja. Achso, das würde ich dann, die Maske, die würde ich parallel anlegen. Und dann würde ich die parallel ins Register reinladen, damit ich da nicht nochmal zusätzlich Zeit verliere. Wenn ich das nacheinander machen müsste, haben Sie recht. Also das heißt, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau, wie Sie es machen, aber ich vermute, wenn ich es machen würde, würde ich es so machen, den Hardwareaufwand würde ich mir spendieren. Ich würde das dann tatsächlich hier entsprechend rausschneiden und dann parallel damit über einen Multiplexer die Portion, die ich brauche, ins Register reinladen. Das kostet natürlich nochmal Aufwand vom Platz her, aber den müsst ihr dann halt spendieren. Ne? Okay, und jetzt sieht man hier die Zahlen für all die verschiedenen Kombinationen. Sie könnten das jetzt alles selber ausrechnen, zum Beispiel hier die 3,323. Wie rechne ich die aus? Naja, ich nehme halt die wieder 1 her, ja, für einen Zugriff, und dann gucke ich hier nach, 2,64 ist also anscheinend der Fehler. Und dann multipliziere ich die 2,64 mit die 88 und dann müsste ich 2,64% mit die 88 und dann müsste ich auf 3,323 kommen. Okay, naja, und jetzt sieht man hier fett gedruckt, der Eintrag, der den geringsten Wert aufweist, der ist entscheidend jetzt hier. Das ist eigentlich das Entscheidende für die mittlere Zugriffszeit, bedingt durch die Cache-Zahlengröße. Ja. Und da sieht man eben, ja, das ist hier bei 32 Byte groß, bei 32 Byte Block-Size-Größe für einen 4K-großen Speicher und hier bei 16K 3,3, bei 64K hier 1,9 und bei 256 hier bei 1,44. Das deckt sich etwas mit der Aussage hier. Ja. Also das geringste M wirkt sich hier schon mal aus, da auf jeden Fall. Da schießt es ja richtig nach oben. Hier aber eben auch. Und das ist auch mit der Grund, weshalb momentan die in der Praxis die verwendeten Blockgrößen 64 Byte sind. Okay. Gut, fassen wir die Cache-Bewertung mal kurz da zusammen. Ein einfach assoziativer Cache erfordert n Komparatoren. Ein direkt abbildender nur ein Komparator, da die Cache-Zeile eindeutig feststeht. Jedoch die Wirksamkeit des Caches sinkt. Mehrere Adressen auf gleichen Cache-Block abbilden, häufiges Umladen erforderlich. Und bei assoziativen Caches ist die Wahrscheinlichkeit für eine Konfliktsituation geringer. Allerdings sind die teuersten, ja, und sind damit aber auch die langsamsten, wenn ich die alle überprüfen muss. Aber es gibt einen gesunden Kompromiss. Hier habe ich schon mal die 16 jetzt hier angebaut. In heutigen Prozessoren Caches vom Grad 2, 4, 8 bzw. 16 sind dann eben das, was man in der Praxis findet. Okay, jetzt kommen wir mal dazu, wie können wir versuchen, das Ganze in unserer Software zu nutzen. Ne? Wie können wir da von Cache-Effekten profitieren? Und da gibt es eine bahnbrechende Untersuchung, oder die damals halt viel Beachtung verursacht hat, von McFarlane 1989. Der konnte die Cache-Misses um 75% in einem 8 Kilobyte direkt abbildenden Caches rein durch Softwaremaßnahmen senken, indem er weiß, aha, die Hardware funktioniert so und das bilde ich entsprechend bei mir in der Software ab. Ne? Ich nutze mein Programm so und nutze aus das Wissen, wie der Cache funktioniert. Gut, ich könnte natürlich erst einmal die Instruktion umordnen, um Konfliktmisses zu reduzieren. Wir machen Profiling, ne? Also mit einem Simulator. Und schaue mir da dann verschiedene Konfliktvermeidungsmaßnahmen an, ob die irgendwie greifen. Okay, naja, und da gibt es bestimmte Dinge, auch diese, da kommen jetzt vier Stück, die sollten Sie mir dann auch in der Prüfung nennen können, ne? Wenn wir dazu kommen. Ne? Hängt immer davon ab. Okay, das erste ist das Array Merging. Und diese vier Maßnahmen, die wir jetzt dann da sehen werden, die wirken sich alle irgendwie darauf aus, dass ich irgendwie versuche, die räumliche und zeitliche Lokalität besser auszunutzen. Und das erste ist das Array Merging. Ich verbessere damit die räumliche Lokalität durch ein Verbundarray anstatt zweier Arrays. Das heißt, das andere ist die Schleifenvertauschung. Das heißt, hier, manchmal machen die Compiler das auch schon automatisch, weil man versucht, mit dem Optimierfleck, da den Compiler seine Künste walten zu lassen, damit er mein Programm schneller macht. Das dritte ist die Schleifenfusion. Ich fasse zwei Schleifen mit derselben Durchlaufcharakteristik und die auf gleiche Variablen irgendwie überlappen zugreifen zusammen. Und das vierte ist das sogenannte Cache-Blocking. Also jetzt nicht verwechseln mit diesen Blöcken. Das sind andere Blöcke. Das sind Blöcke in Matrizen, die ich dann da zusammenfasse. Ne? Um hier auch wieder zeitliche Lokalität besser ausnutzen zu können. Insofern, dass ich bestimmte Bereiche meiner Matrix nur einmal in den Cache lade und dann häufiger drauf operieren kann, als wie wenn ich gezwungen wäre, die gesamte Zeile einer Matrix mit reinzunehmen. Und bin dann gezwungen, die später wieder nachzuladen, weil ein Teil wieder rausfliegen muss, weil ich nicht genügend Platz habe, weil die Matrizen in der Regel so groß sind, dass ich nicht alle auf einmal in Cache unterbringe. Gut, schauen wir uns erstmal das Array Merging an. Tja, das ist praktisch die Frage. Ich habe vorher zwei sequentielle Arrays, ne? Value, Size und Key. Und angenommen, ich hätte jetzt ein Programm, das was so durchgeht, dass ich ständig immer mit demselben Index auf den Wert und dann, beziehungsweise erstmal auf den Schlüssel und dann auf den Wert zugreife. Ne? Das könnten Sie sich so vorstellen. Ich frage erstmal nach, was ist denn da für Schlüssel drin bei diesem Datensatz? Und wenn der Schlüssel passt, interessiert mich auch der Eintrag, also irgendein bestimmter Wert. Und wo ist jetzt das Problem? Naja, das Problem liegt darin begründet, dass ich beispielsweise, wenn ich Platz hier habe, ich hätte hier beispielsweise mein Array Value, dann machen wir Key zuerst, im Speicher und hier mein Value. Naja, jetzt greife ich erstmal auf Key zu. Was mache ich? Ich hole natürlich gleich viel mehr rein. Und als nächstes greife ich dazu. Ne? Also immer wechselnder Zugriff. Einmal hier und einmal da. Also zeitlich gesehen greife ich mal dazu und dann dazu. Dann greife ich aufs zweite zu und hier aufs zweite. Und dann wäre es natürlich günstig, wenn die beiden Einträge, auf die ich nacheinander zugreife, gleich auch hintereinander im Cache stehen würden. Das tun sie aber nicht. Warum nicht? Weil sie im Hauptspeicher auch nicht hintereinander stehen. Also ist es besser, daraus ein Array of Struct zu machen. Das heißt also Struct of Arrays, wenn ich die beiden zusammenfassen würde in einem Struct, dann ist es besser, mit einem Array of Struct zu arbeiten. Und mit einem Array of Struct heißt es, ich hätte jetzt tatsächlich im Speicher, das Licht anschalten, mit einem Array of Struct, würde es dann so aussehen, dass ich hier Key 0 habe, Key 0 Eintrag und hier Value 0. Und dann Key 1, ist das jetzt groß genug für die Kamera auch noch? Und dann Value 1, sonst sind die alle schön hintereinander und dann passt es. Dann hole ich mir gleich 4 Byte oder was weiß ich, 32 oder 64 Byte da rein. Und dann habe ich gleich, wenn das jetzt ein Integer wäre, beispielsweise 4 Byte, dann habe ich gleich 8 mal 4 ist 32. Dann habe ich gleich von 4 Paaren, habe ich die alle in einer Cache-Zeile drin auf einmal. Wunderbar. Ja. Okay, das wäre also dieses Array-Merging, das verbessert eindeutig die räumliche Lokalität. Ja, also müssten wir natürlich auch noch begründen können, welche der Lokalitäten jetzt da besser ausgenutzt wird. Dann habe ich die Schleifenvertauschung. Die verbessert auch die räumliche Lokalität. Zum Beispiel, so, beispielsweise ich hätte hier jetzt Daten, Zugriff auf aufeinanderfolgende Daten anstatt Daten mit 100 Worten Abstand in Spalte. Das ist also schlauer. Wenn wir uns jetzt die beiden Indizes da mal anschauen, aus irgendwelchen Gründen hätte ich das jetzt aus Unwissenheit vielleicht etwas ungeschickt gemacht. Das heißt, der Spaltenindex ist hier oben. Beziehungsweise der Zahlenindex, ne? Also das heißt, also ich gehe dann gleich immer in die nächste Spalte. Also ich laufe hier und dann I ist der Zahlenindex. Das heißt, ich renne hier entlang den einzelnen Zahlen. Ne? Also das sieht dann so aus. Ich hätte hier eine Matrix. Und leider im letzten Schleifendurchlauf laufe ich immer hier runter. Aber dummerweise, beziehungsweise üblicherweise, sind Matrizen zeilenweise abgelegt im Speicher. Das heißt, also eigentlich liegen die im Speicher so nacheinander vor. Das heißt, jetzt greife ich auf ein bestimmtes Element zu. Hübsch. Ich hole mir natürlich gleich, weil ich hier auf Blöcke zugreife, nicht nur einen Eintrag, sondern gleich mehrere aufeinanderfolgende. Nützt mir aber nichts. Warum? Weil der nächste Zugriff erfolgt da unten. Und da kann ich durchaus böse Überraschungen erleben. Das ist dieses Beispiel, zeig mal, das hatte ich auch mal in der Gra, glaube ich, schon mal gezeigt. Zeig es nochmal schnell mit einem Simulator, sofern ich ihn finde. Arayena, das ist lange her. Das ist der Mars, mit dem haben sie ja, glaube ich, in den Grundlagenrechner auch schon ein bisschen rumgespielt, ne? Um den MIPS-Assembler dazu erfahren. Und da rufe ich jetzt mal ein Programm auf und mache das da hier. Das macht eine Matrix Zugriff.
Das Grüne, man kann es nicht
lesen. Oh, das Grüne ist ja richtig super. Okay. Naja, wie helfe ich mir jetzt da raus? Ne? Also das ist im Prinzip dieser Zugriff hier. Entlang den Spalten. Und da ist er, der Mars. Das assembliere ich jetzt mal. Dann gibt es hier da den einzelnen Assembler-Befehl. Das hier sind die einzelnen Befehle, Mikrobefehle in dem Sinn, also die einzelnen Instruktionen im Binärcode. Interessiert uns jetzt alles gar nicht. Ich mache jetzt Folgendes. Dieser Mars hat nämlich auch ein schönes Zusatzwerkzeug, einen Datencache-Simulator. Da habe ich jetzt, mit dem Cache arbeiten wir jetzt gleich mal, direkt abbildend, fährt die Strategie Least Recently Used. Die hat 8 Blöcke und soll genau 32 Bit haben, also 4 Byte pro Block. 128 Kilobyte ist er groß. Und dann lasse ich jetzt dieses Programm mal laufen. Und ich lasse es mal laufen bis zur, ob ich finde, hier, die erste Schleife. Da läuft er durch eine Schleife durch. Habe ich jetzt mal einen Breakpoint hier gesetzt, ne? Dann laufen wir da mal durch. Ist jetzt hoffentlich beim Breakpoint. Oder auch nicht. Ah, Moment, ich sollte natürlich Connect to MIPS machen. Also er muss sich noch mit diesem, das ist ein eigenes Programm, da muss ich noch mit dem MIPS-Simulator verbinden. Okay, jetzt bin ich verbunden. Jetzt gehen wir mal hier. Oh Gott, ich müsste nicht ganz zurück. Das wird so nichts werden. Ja. Machen wir den Breakpoint hier raus, rennen bis zum Ende und jetzt wieder zum Schluss. Und jetzt mache ich den Breakpoint da wieder rein. Und hier machen wir ein Reset. So, okay, also nochmal Start. Ich laufe jetzt bis zu dem Breakpoint. Okay, und jetzt laufe ich eins zu. Ja. Jetzt greift er mir hier auf den Speicher zu. Ah, und jetzt holt er einen Block rein, hat einen Miss gehabt, der erste Zugriff auf dieses Array. Und jetzt machen wir den Breakpoint hier raus. Lauf jetzt bis zum Ende, der zählt mir jetzt alles. Sie haben gesehen, er hat nach und nach die ganzen Blöcke hier gefüllt und was hat er für Hitrate? 0%. Ziemlich blöd, ne? Warum? Weil der holt genau. Der hat als erstes hat er einen Fehlzugriff. Dann holt er sich da die 4 Byte raus. Und dann greift er als nächstes gleich wieder auf die nächste Zeile zu. Das heißt, er erwischt nie einen Eintrag im Cache. Ja. Jetzt probieren wir mal was anderes. Jetzt lassen wir hier den ganzen entlang den Spalten laufen. Das Programm hole ich jetzt hier rein. Und wo ist es denn hier? Ist es jetzt wirklich geladen? Ah ja, genau. Das hat man gerade. Danke. Wir brauchen das hier. Okay, es ist aber der Grüne, Sie sehen natürlich nichts. Aber glauben Sie mir, das ist im Prinzip das gleiche Programm so wie das hier, nur dass ich jetzt entlang den Spalten eben laufe. Also in einer Zeile entlang den Spalten. Und dann schauen wir mal, was er jetzt da macht. Ich assembliere das Ganze. Okay, mache hier ein Reset. Und lauf mal hier bis zum Loop. Wo ist denn der erste Speicherzugriff? Der ist, glaube ich, hier. Schauen wir mal, ob ich richtig bin. Okay, dann lassen wir mal das loslaufen. Ja, jetzt greift er auf den Speicher zu. hat natürlich erst einmal nichts drin. Jetzt kommt der nächste Zugriff. Ja, ich muss jetzt hier da entlang laufen. Grün. Grün heißt, jetzt habe ich einen Treffer gehabt. Warum? Weil er hat genau vier Bytes hier reingeholt in den Speicher. Ne? 1, 2, 3, 4. Das erste hat er natürlich nicht gehabt. Müsste das 3 ins holen. Aber jetzt holt er sich die drei aufeinanderfolgenden und den nächsten Zugriff, den hat er. Die Nummer 2 hat er, die Nummer 3 hat er auch und die Nummer 4 hat er auch. Das heißt, von 4 aufeinanderfolgenden Zugriffen hat er dreimal getroffen. Nicht schlecht, ne? Dann schauen wir mal, machen wir den Breakpoint hier raus und lassen das Programm bis zum Ende laufen. Und genau das kommt raus, 75%. Schaut schon wesentlich besser aus. Ja. Einzige Maßnahme ist wirklich, ich laufe in meiner Matrix eben nicht entlang den Zahlen entlang, also eine Spalte durch, sondern ich laufe eine Zeile durch entlang den Spalten. Okay, dann haben wir noch was, die Schleifenfusion. Vorher, nachher. Also hier, so sieht es jetzt aus, das wäre vorher. Im Übrigen, also ich habe eine doppelte Schleife hier, ne? Und 1 durch B mal C wird hier multipliziert. Das ist jetzt hier kein vollkommen aus der Luft gegriffenes synthetisches Beispiel ohne praktische Entsprechung. Sowas kommt häufig vor bei Gleichungslösern. Gauss-Elimination, wenn Sie sich vielleicht erinnern. Ne? Da muss ich häufig solche Operationen ausführen. Okay, naja, dann hätte ich aus irgendwelchen Gründen führe ich nochmal so eine Schleife hier aus und greife wieder auf A und C zu. Ne? Das A habe ich jetzt gerade ausgerechnet. Ich möchte jetzt zu dem C dazu addieren. Was ist jetzt daran schlecht? Schauen Sie erst einmal hier nur nach links. Was ist daran schlecht? Schlecht ist, dass ich auf A00 am Anfang zugreife und dann mache ich alle möglichen anderen Zugriffe und später kommt wieder eine Schleife und ich greife gleich wieder auf A00 zu. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist der Eintrag A00 aus dem Cache verschwunden, weil ich ja jetzt jede Menge anderen Zugriffe hier gemacht habe. Ne? Rein semantisch aber tut es mir überhaupt nicht weh, wenn ich diese Anweisung hier gleich da unter die andere packe. Das heißt, die beiden Schleifen miteinander fusionieren, wie hier im Blauen gezeigt. Und jetzt passt's. Ja? Wenn ich jetzt auf A00 zugreife und auf C00 in der nächsten Anweisung, dann sind die gleich im Cache. Und ich habe einen Erfolg. Nur noch ein Miss anstatt vorher jeweils zwei Misses bei Zugriff auf A und C. Und damit verbessere ich die zeitliche Lokalität. Ne? Also aufeinanderfolgende Zugriffe, also nicht aufs Nachbarobjekt, sondern aufs gleiche Objekt, die greife ich öfters zu, zeitlich voneinander getrennt. Und diese zeitlichen Zugriffe fasse ich jetzt eng zusammen. Okay, jetzt ist 3/4. Eigentlich wollte ich das Blocking noch machen, aber das ist ein bisschen komplexer. Also beim Blocking nur ganz kurz. Ich weiß nicht, ob der Johannes tatsächlich schon diese Woche in der Übung macht. Dann sollte ich es natürlich vorneweg schon mal behandelt haben. Machen wir es in kurz, bevor ich nächste Woche die Analyse noch ein bisschen genauer mache. Das ist so etwas Ähnliches wie das Problem hier. Ich habe eine Matrix-Matrix-Multiplikation und Matrix-Matrix-Multiplikation wissen wir alle, ne? Wie geht es? Zeile mal Spalte. Da würde ich jetzt also diese Zeile mit dieser Spalte multiplizieren. Okay, dann lade ich die Zeile da rein, multipliziere mit der Spalte und rechne das da hier aus. Dann nehme ich vielleicht die nächste Spalte her. Ja. Multipliziere es mit dieser Zeile, um das hier auszurechnen. Wo ist das Problem? Entweder sind die ganzen Einträge, die ich für diese Zeile da geholt habe, schon längst wieder aus dem Cache verschwunden, weil ich ja lange Spalte hier reingeholt habe. Die Lösung, auch wenn das alles hier ein bisschen komplex ausschaut, aber die Lösung ist eigentlich, ich schnapp mir einen kleinen Block aus dieser Matrix A und einen kleinen Block aus dieser Matrix B, verschiebt dann diese Blöcke so, dass ich diesen Block wirklich nur einmal reinladen musste in Cache und sonst nimmer mehr. Das ist die Idee. Die Blöcke, die Ausschnitte aus den, ich könnte auch so sagen, das Beste wäre doch, sowohl meine Matrix A und B und C passen komplett in Cache. Dann bin ich auch sicher. Dann ist das Beste. Das ist völlig egal, dann kann ich hier einfach, wenn die alle im Cache sind, wunderbar, dann greife ich komplett auf A und B zu. Das klappt aber ab einer bestimmten Größe der Matrizen eben nicht mehr. Dann passen die alle drei nicht mehr in Cache. Und der Ausweg ist, dann mache ich halt Submatrizen aus A und B, sodass die ganze Zeit in Cache passen. Das ist sozusagen in kurz ausgedrückt, was Cache-Blocking ausmacht. Und damit kann ich dann letztendlich die Zugriffe, wenn ich mir, das wäre so die typische Matrix-Matrix-Multiplikation mit drei Schleifen. Und dann hätte ich im Inneren Zugriffe auf Z und Y n hoch 3. Und auf X habe ich n Quadrat Zugriffe. Und die kann ich reduzieren auf X, auf Y und Z. Die kann ich reduzieren auf 2 n hoch 3 plus B, durch B. Wie das dann genau ausschaut, werde ich nächste Woche noch ein bisschen erzählen. Aber das ist jetzt schon mal im Groben, was das Cache-Blocking ausmacht. Und genau die Folie habe ich nochmal neu reingebaut. Und auch hier sieht man, dass wir jetzt zum Beispiel die Blockgröße, dass das dann auch so eine typische Badewannenfunktion gibt. Das heißt, das ist irgendwo, das ist das, was ich vorhin meinte. Es fällt nicht monoton fallend, sondern es gibt eben ein Optimum, wie groß dieser Block sein muss. Ist er zu groß, dann ist er zu klein, dann muss ich noch mehr nachladen. Ist er zu groß, dann habe ich Dinge reingeladen, die ich noch nicht verwenden kann. In Kürze. Okay, soweit so gut. Dann schließen wir halt nächste Woche, ein bisschen später als mein eigentlicher Zeitplan, das Kapitel 1.4 ab. Aber ich hole das schon noch auf, keine Probleme, keine Sorge. Und dann werden wir nächste Woche uns dann mal mit etwas vielleicht, was Sie nicht so unbedingt erwarten würden, beschäftigen. Ich will Sie dann ein bisschen in die Technologie einführen von Prozessoren und warum wir technologisch vor allen Dingen auch begründen, warum wir Multicam bekommen haben, was Dynamische Skalierung ist und so weiter und so fort. Also lassen Sie sich überraschen, sowohl im Fernsehen als auch hier. Bis nächste Woche. Tschüss.